Ja, hallo, hier ist der Chaos Computer Club Dresden mit dem Penta Radio und heute geht's um Instant Messaging. Aber erstmal Musik. Und da sind wir wieder. Ja, fangen wir an mit den News. Wer hat News? Wir sind heute unglaublich viele. Ich glaube, das muss man erstmal erwähnen, wie unglaublich voll das ist, nachdem man die letzten Monate hier fast vor Einsamkeit gestorben ist. Das Studio ist prall gefüllt. Es erinnert fast an das alte HQ. So kuschelig ist es hier. Ja, was passiert?
Also, wollen wir mit der großen News anfangen? Dass Facebook WhatsApp gekauft hat. Das hat wahrscheinlich jeder
das wollten wir als,
mitgekriegt.
Ja, dann.
Das wollten wir doch als Aufhänger nehmen, oder?
Ja.
Habe ich das jetzt irgendwie durcheinander gebracht? Nee, also WhatsApp ist gekauft worden und für einen nicht sehr kleinen Betrag. Und das ist natürlich, hat natürlich viele Leute dazu.
Für lächerliche 19 Milliarden.
Lächerliche 19 Milliarden, genau. Und ja, dann war es auch irgendwie gleich so, dass WhatsApp dann nicht mehr so richtig funktioniert hat. Da haben dann schon böse Zungen behauptet, dass die Macher irgendwie in ihrem großen Geldspeicher wie Dagobert Duck im Geld geschwommen sind. Ja, wer weiß, was da die eigentliche Ursache war. Aber natürlich ist die Diskussion schnell in so eine Ecke gegangen, eben zu schauen, was könnte man denn so empfehlen. Und das ist natürlich dann auch schon wieder für unseren Hauptteil heute in der Sendung eine schöne Überleitung, aber ja, so erstmal als News vielleicht zu sagen, genau. Was gibt's noch so?
Ja, dass die ThinkPads von Lenovo mal wieder Probleme hatten mit dem UEFI-BIOS, dass der Linux-Kernel praktisch erstmal das UEFI-BIOS völlig zerlegt hat und nur durch einen Mainboard-Tausch das Netbook oder Notebook auch wieder herstellbar war. Ist wohl mittlerweile gefixt worden von Lenovo, aber ist halt auch problematisch, wenn mal wieder gezeigt wird, dass Linux nun doch Schwierigkeiten macht und durch Secure Boot und ähnliche Techniken doch auch freie Software in der Anwendung schwieriger wird.
Ja, das hat die S- und die L-Serie der Lenovo. Sind das auch ThinkPads? Ja, oder?
Ja, das sind immer noch ThinkPads.
Genau, die hat das irgendwie betroffen. Und das ist natürlich irgendwie nicht so cool. Aber ich bin sowieso irgendwie ein Verfechter des Flamens gegen aktuelle Laptop-Hersteller. Weil meiner Meinung nach werden einfach keine guten Laptops mehr gebaut. Aber das hatten wir, glaube ich, vor zwei Sendungen schon mal uns da reichlich drüber ausgelassen. Ja, was ist noch so passiert? Apple hatte SSL-Probleme, die inzwischen wieder gefixt wurden. Kennt sich damit das jemand auf dem Schirm?
Ja, ich habe das mir genauer angeguckt. Also man muss dazu sagen, interessanterweise, es ist ja nicht alles bei Apple Open Source, aber genau dieser Teil ist Open Source. Das heißt, jeder kann sich den Code angucken, was sehr peinlich ist in dem Fall. Denn also was da passiert ist, ist eigentlich, dass dort If-Abfragen gemacht werden. Und zwar das Zertifikat betreffend. Also es wird geschaut im Code, ob sozusagen, also in der Krypto-Library, die macOS verwendet, nicht alle Tools, also Chrome zum Beispiel oder Firefox verwenden das nicht, die haben eine eigene Implementierung, deshalb sind die nicht betroffen gewesen. Aber sozusagen Safari oder so Mail zum Beispiel haben das verwendet. Und was da passiert ist, ist, dass sozusagen bei der Abfrage, ob das Zertifikat richtig unterschrieben ist, also ob das valide ist, da stand if, dann eben eine Bedingung und dann go to fail und dann darunter nochmal go to fail und das zweite go to fail war eingerückt, so wie als würdest du der if
gehören, aber Bedingung die haben gehören. Die geschweiften Klammern vergessen.
Genau,
aber
sie haben, genau, und das ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist das fast, also die Auswirkung davon war, dass sozusagen kein Zertifikat mehr überhaupt überprüft wurde.
Weil das immer Go-to-Fail ausgeführt wurde.
Genau, weil sozusagen immer Go-to-Fail ausgeführt wurde und das gar nicht mehr an das if gebunden war und somit sozusagen eine Variable, die eigentlich anzeigt, ob das Zertifikat richtig oder falsch ist, die wurde immer auf richtig gesetzt. Das ist natürlich ein absoluter Super-GAU hat dazu geführt, dass wenn man im gleichen Netzwerk war wie der Benutzer, man sozusagen Man-in-the-Middle-Attack fahren konnte und sozusagen die komplette HTTPS-Connection übernehmen konnte. Und also, ouch. Das ist sehr peinlich. Und Apple hat am Freitag das für iOS-Geräte gefixt. Dann kam es raus. Und heute haben sie den Patch für alle Macs nachgeschoben, was reichlich spät war, weil übers Wochenende hätte sozusagen das schon exploited werden können. Deshalb gab es auch irgendwie die
Ja, da haben die Leute auch Zeit, ne? Da kann man dann mal gucken, was
es gab dann schon. Es gab dann schon Leute, die haben dann sozusagen richtig irgendwie OpenSSL so umgeschrieben, dass die richtig diese Attacken fahren konnten. Also es gibt richtig schon eine Implementierung, die das ausnutzt. Jetzt gibt es natürlich auch gleich wieder so die Frage, hat die NSA davon gewusst? Und da gibt es natürlich so, ne, also da gibt es so die Meinung von, sie haben davon nicht gewusst und sie haben es nicht exploited, über sie haben es gewusst, haben es nicht exploited oder sie haben es exploited oder die schlimmste Sache, sie haben es da reingebracht. Also das ist sozusagen.
Sie haben den Entwickler ausgetauscht durch einen Erstsemestler-Student.
Naja, das Lustige ist, oder das Schlimme ist, dass diese auf den Prism-Folien, die von Edward Snowden, also ne, die man durch Edward Snowden kennt, steht, dass im Oktober 2012 Apple bei Prism mit dabei ist. Und genau im Oktober 2012 wurde dieses Go-to-Fail committed sozusagen im Source Code. Davon kann man jetzt halten, was man will. Vielleicht war es auch nur ein Fehler, ne? Aber vielleicht war es auch wirklich dort richtig reingebaut. Weil das ist so offensichtlich getarnt, ja, dass das sozusagen, weil weiter unten im Code verwenden sie auch dann geschweifte Klammern. Also das ist die einzige Sache, wo sie wirklich mal nicht geschweift, also das ist wirklich sehr fishy.
Also an sich ein Programmierfehler, den man an sich, wenn man mit Programmieren anfängt, sofort ausgetrieben kriegt, so tue das nicht und passe darauf auf, weil wenn du das tust, dann funktioniert dein Code nicht mehr. Und was halt gerade so bei Produktivcode oder halt auch bei Firmen, wo man halt denkt, so naja, da sitzen Entwickler mit langjähriger Erfahrung und das will man ja Apple jetzt nun auch nicht absprechen, nicht mehr auftreten sollte. Und dann sowas, böse. Ja, viel Potenzial für Verschwörungstheorien auf jeden Fall. Hat Fefe dazu was gesagt?
Sicher.
Bestimmt, ja.
Sicher.
Haben wir sonst noch was? Ich bin absolut uninformiert heute. Also, wir können sonst auch länger Thema machen, wenn wir...
Ja, warte, wir haben noch ein bisschen was. Also, eine kurze News zu D-Mail irgendwie. Also, D-Mail scheint sich auch weiterhin nicht durchzusetzen.
Oh, wirklich nicht?
Nein, also irgendwie hat schade. Jemand von den Linken irgendwie einen D-Mail-Account, aber sonst, ja.
Einer von den Linken hat einen E-Mail-Account.
Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht so genau, was das jetzt hier heißt. Genau, aber dann natürlich eine sehr schlimme News eigentlich, Netflix. Ich weiß nicht, das ist bestimmt sehr bekannt. Also Netflix ist so ein Ding, wo man in USA so Serien schauen kann und Filme.
Und Filme, genau. Die hatten sogar ja mal direkt auch so mit DVD-Transport, ne? Das fand ich total fancy. Du konntest dort irgendwie sagen, ja, hier, ich möchte heute Abend die und die DVD gucken. Und dann kam so ein Lieferwagen vorbei, bringt dir die DVD und hat die dann auch später wieder
abgeholt. Das hat ja Amazon jetzt auch irgendwie so
versucht. Also Netflix hat das nämlich, glaube ich, jetzt wieder eingestampft. Oder zurückgefahren zumindest.
Also auf jeden Fall war es dann so, also am Anfang, also das geht ja noch ein bisschen weiter. Also es war so dann, dass irgendjemand in dem Blog geschrieben hat, dass er irgendwie bei Netflix, also er war bei Comcast, glaube ich, so ein großer ISP in den USA, und er konnte irgendwie seine Serien nicht mehr richtig gucken, weil sozusagen das nur noch mit einer ganz geringen Datenrate gestreamt wurde. Also irgendwie 20 Kilobit oder was ganz, ganz Geringes. Und das Interessante ist aber, dass Netflix die Amazon Cloud nimmt. Also die streamen aus dem Amazon, aus dem Storage von dort. Und letzten Endes hat Comcast, entweder das Peering war nicht gut oder sie haben wirklich die gesamte Amazon Cloud quasi gedrosselt. Ja, und dieser Typ da in dem Blog hat sozusagen bei seiner Arbeit geguckt. Da hatte er von Comcast einen Anschluss und bei sich zu Hause. Auf der Arbeit ging es komplett normal und zu Hause war es gedrosselt. So. Und jetzt hat Netflix eben einen Deal unterzeichnet, dass sie dafür zahlen, dass ihre Inhalte bevorzugt werden. Und das ist natürlich
das Ende der Netzneutralität.
Und dem ging voraus, dass in den USA irgendwie eben genau solche Deals nicht mehr illegal sind. Und das ist natürlich richtig scheiße. Also da kann man nur hoffen, dass sich da wieder was irgendwie jemand zur Vernunft kommt und das gesetzlich wieder verankert, dass eben sowas nicht mehr gemacht werden kann.
Ja, das ist nicht cool. Was wir noch haben, irgendwie Mozilla will jetzt Ads in leere Tabs bringen.
Nein, eigentlich, also wenn man einen neuen Tab öffnet, dann ist es ja für gewöhnlich so, dass dort die neun letzten Seiten, die geöffnet wurden, angezeigt werden. Und davon sollen, glaube ich, zwei oder drei mit Werbung gefüllt werden von diesen kleinen...
Von diesen Vorschau-Bildern.
Genau. Und
Bildern.
Ich weiß nicht, was Mozilla sich davon erhofft, aber es soll nur für Neunutzer sein, wie auch immer Neunutzer definiert werden.
Ja, heißt das, wenn ich einen neuen Firefox verwende, bin ich Neunutzer, oder...
Würde ich denken, ja. Also ich weiß es nicht, was, und Mozilla hält sich da, glaube ich, auch noch.
Also dürfen wir jetzt alle unsere Browser nicht mehr updaten, haha.
Dann müssen wir aber warten, bis da irgendwelche Fehler in den SSL-Modulen sind und dann dürfen wir nicht mehr updaten.
Ja, naja, ob Adblock die rausfiltert? Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn es direkt in dem Browser verankert ist.
Aber ich habe Zweifel, dass das dann auch wirklich lange so bleibt, dass es spätestens dann irgendeine Modifikation für Firefox gibt, und dann ist fertig.
Stimmt, da gibt es dann die No-Ad-Version. Ja, haben wir sonst noch irgendwie News, irgendwas Brisantes, was passiert
ist? Ja, mit der AVM-Fritzbox-Lücke, was ja auch ziemlich hart große Teile von Deutschland getroffen hat.
Ja, richtig, genau.
Das die Fritzboxen etwas plauderfreudig waren nach außen und Zugangsdaten unter bestimmten Bedingungen herausgegeben haben auf manipulierten Seiten. Und heiße Security hatte das, glaube ich, auch nachgestellt. Also es ging wohl bis zu VPN-Zugangsdaten, was ja auch ziemlich kritisch werden kann.
Ja, war es nicht so, dass man über die Fernwartungsfunktion irgendwie ein neues SIP-Telefon hinzufügen konnte?
Ich glaube, da musste schon ein SIP-Telefon da sein. Ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls konnte man über externe Erreichbarkeit der Fritzbox beziehungsweise konnte man das Ding irgendwie exploiten, dass sozusagen VPN-Zugangsdaten rausgegeben wurden. Und das ist ja schon ziemlich sicherheitsrelevant, wenn die verschlüsselte Übertragung nicht mehr funktioniert. AVM hat das ziemlich schnell gepatcht. Ich glaube, 2 Tage hat es gedauert.
Dann übers Wochenende irgendwie richtig.
Für 30 Modelle. Speedports waren auch betroffen und auch die Repeater von AVM.
Also updaten.
Genau.
Ja, updaten, ganz wichtig.
Genau, iPhones und Macs auch.
Das Witzige war ja vor allen Dingen bei AVM, dass sie erst gesagt haben, das Ganze wäre nur eine Schwäche, wenn man die Fernwartungsfunktion aktiviert hat. Und dann kam später raus, nee, das reine Besuchen einer Website reicht aus. Dann haben sie halt auch eine schöne Übersicht geliefert, welche ihrer tollen Router alle betroffen sind und welche nicht. Für welche es schon entsprechende Sicherheitsupdates gibt und für welche nicht. Und dann kam kurz darauf raus, oh, unsere Repeater sind auch betroffen. Schade. Und auch hier reicht das reine Besuchen einer Website mit entsprechendem Schadcode aus. Ja, also schnell updaten.
Ja, das ist böse. Gerade so VPN, da will man ja eigentlich gerade nicht, dass da irgendwie jeder Zugang hat.
Na, die Frage ist halt allgemein bei der Sache, ob dieser Fernwartungszugriff der ist ja per Default auf Port 443 freigeschaltet. Ne? Also wenn du das halt in dem Web-Interface anklickst und halt anschaltest, was die meisten Leute auch wahrscheinlich gemacht haben, deswegen war die Angriffsfläche da auch recht hoch, weil dann haben die Leute einfach nach den Routern im Netz halt abgegrast, ne? So mit Zmap oder was es da so gibt. Ich habe auch selber eine Fritzbox und ich muss dazu sagen, ich habe halt nicht so diesen, also ich benutze dazu keinen Default-Port, sondern meiner ist halt 445 oder halt irgendwas anderes, was man sich da halt einrichten kann. Deswegen ist da die Angriffsfläche relativ gering gewesen, jetzt so in den paar Tagen, wo es halt so bekannt wurde. Ja. Und was da vielleicht auch noch spannend ist an der ganzen Sache, das Patchen der Fritzboxen ist dir ja nur möglich, wenn du auch in dem Fall so eine Kaufversion halt hattest. Also wenn du jetzt halt Eigentümer so einer Fritzbox halt bist, was machen denn jetzt so die ganzen Kabel?
Ja, genau. Kunden? Das war halt auch gerade bei Kabel Deutschland ein Problem, weil Kabel Deutschland ja sozusagen, ne, das ist ja wieder diese Routerzwang-Geschichte, ja, was ja jetzt von der Bundesnetzagentur auch verboten werden soll.
Jetzt hast du mir meine Nachricht weggenommen.
Oh, sorry. Ja, sorry, wir haben hier kein Skript, deshalb ist es ein bisschen durcheinander. Müsst ihr entschuldigen, deshalb kann das sein, dass wir uns hier die News gegenseitig wegnehmen. Nee, aber bei Kabel Deutschland ist ja das Problem, dass da, genau, auch bei der Telekom gibt es ja auch sowas, dass man Mietgeräte nehmen kann, die einem nicht mehr selber gehören. Und dann ist man sozusagen darauf angewiesen, dass der ISP das patcht. Genau. Und gerade bei Kabel Deutschland ist es so, man kann bei Google Maß Zeit /superkabel.de eingeben. Da sind sozusagen dann irgendwie alle Fritz-Boxen bei Kabel Deutschland. Die Superkabel ist die Reverse-DNS von Kabel Deutschland. Und die haben anscheinend keine Robots.txt, die das Google verweigert, das zu indexieren. Das heißt, Google indexiert sozusagen diese ganzen Fritzboxen und halt dieses Webinterface. Und da sieht man halt immer Skript, Login, Lua, Get ist gleich, bla bla bla. So, also das wäre schon mal ein Anfang, wenn sozusagen auch AVM eine Robots.txt reinmachen würde. Also ich meine, so kann jeder ausprobieren bei Google. Man findet halt super viele Fritzboxen. Ne? Die halt darüber an, jetzt hoffentlich nicht mehr angreifbar sind, aber wenn die nicht geupdatet sind, immer noch.
Genau, und dieses immer zu Firmware, immer zu Branding von diesen halt, Kabelnetzbetreibern dauert halt in der Regel ziemlich lange, ne, bis sie ein Update so nach dem anderen reinschieben.
Na, man hofft, dass sie das schnell nachschieben, aber die Erfahrung zeigt, dass es...
Genau.
Telekom-Kunden, die sich ihr Speedboard wirklich gekauft haben, also wo es völliges Eigentum des Kunden ist, könnten ja auch, soweit ich weiß, verschwindet da dann auch die Garantie auf Original-AVM-Firmware umflashen, weil oft sind das nichts anderes als etwas anders aussehende Fritzboxen. Produziert wird das Ganze auch großteils von AVM und naja, ist dann halt die Frage des Besitzers, ob man in den Telekom-Fesseln bleiben möchte oder ob man dann auf die offizielle Firmware geht. Ich denke, Letzteres hat oft mehr Möglichkeiten in alle Richtungen, aber ist halt bei Mietgeräten eine ziemlich kritische Sache.
Ja, Genau, also vielleicht dazu nochmal bei den Speedpods, da gibt es verschiedene Modelle. Also es gibt welche, genau die von AVM sind. Das sieht man, wenn man sich mal bei seinem Wi-Fi-Sniffer irgendwie die MAC-Adressen anguckt. Also die neuen sind jetzt von Huawei auch, also Huawei, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da geht es nicht, aber bei diesen, also wenn man sieht AVM, also die MAC-Adresse kommt aus dem AVM-Bereich, dann kann man die sozusagen fritzen. Ja. Aber wie gesagt, nur wenn einem das selber gehört, sonst ist das verboten.
Ja.
Dann zumindest mit Garantieverlust.
Genau, mit Garantieverlust. Oder keine Ahnung, was sie da machen.
Ja, wie schon angedeutet wurde, der Routerzwang ist beendet worden. Endlich, mehr oder weniger. Also die Bundesnetzagentur hat zumindest entsprechende, Blockaden gesetzt, dass ISPs nun endlich dem Kunden mitteilen müssen, wie die Zugangsdaten lauten, um sich hinterm DSL-Splitter oder auch Nicht-Splitter ins Netz einwählen zu können. Ist, denke ich mal, ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber ich habe noch Zweifel, dass das dann wirklich komplett durchgesetzt wird und jeder Kunde seinen eigenen Router nutzt, weil es ist natürlich auch unendlich bequem, fertig konfigurierten Router von der Telekom zu bekommen. Aber das Problem bei den Telekom-Routern, bei den richtigen Speedboards, die nicht gefritzt sind, ist ja auch wieder, dass alles auf automatische Konfiguration ausgelegt ist.
Ja.
Also der Kunde kann im Normalfall gar nicht surfen, sondern wird erstmal immer auf so eine Autokonfigurationsseite geleitet, gibt dort seine Zugangsdaten ein, das Speedboard wird konfiguriert, neu gestartet und alles ist in Ordnung. Ob das der richtige Weg ist, dem Kunden praktisch vorzuschreiben, wie er sein Speedboard erst zu konfigurieren hat, bezweifle ich auch.
Ja, naja, also bei diesen Speed, also ich kenne da so einige Versionen von diesen Speedport-Routern und da ist es zumindest so, dass also komische Sachen gemacht werden, wie wenn der DNS-Eintrag nicht gefunden wird, dann wird halt irgendwie auch so eine Telekom-Suche powered by Google irgendwie weitergeleitet. Sehr strange. Man wird nicht auf so eine Autokonfigurationsseite weitergeleitet. Aber was nicht geht zum Beispiel ist, SIP-Softphones zu verwenden, weil auf dem Speedport-Router selbst ein SIP-Proxy installiert ist, der alle Pakete auf SIP-Ports einfach wegwirft. Also es ist richtig, also man kann sozusagen Skype und solche Sachen kann man verwenden, weil die ja sich tarnen, aber normalen SIP-Traffic geht nicht. Also es gehen nur die SIP-Telefone, die am Speedport selber angemeldet sind. Und das ist natürlich schon ein bisschen scheiße.
Zu der DNS-Sache, also man wird gefragt, ob man wirklich, also wenn man einen DNS-Namen eingibt, der nicht existiert, wird man noch gefragt, ob man wirklich diese Telekom-Navigationshilfe verwenden möchte.
Aha, okay.
Und wenn man Nein klickt, dann weiß ich nicht, was passiert. Und wenn man Ja klickt, hat man ab dann wahrscheinlich immer diese tolle Navigationshilfe,
die also mir noch nie geholfen hat. Also ich hatte die da standardmäßig an diesem Gerät. Also mich hat keiner gefragt.
Nein, also bei einer Fritzbox ist mir noch nie untergekommen.
Und bei der Fritzbox nicht.
Bei einer gefritzten Speedboard-Version auch nicht.
Ja, okay. Alles klar.
Um das nochmal kurz so zu wechseln, so DNS sozusagen. Per RFC 1536 ist es auch übrigens nicht so erlaubt, NX-Domains auszuteilen.
Eigentlich nicht, ja, genau. Aber, naja.
Man macht es trotzdem halt.
Genau.
Ja, zu weiteren News. In der Türkei wurde jetzt ein neues Zensurgesetz fürs Internet unterschrieben, das ohne richterlichen Beschluss einfach Internetseiten einfach gesperrt werden können. Ja.
Das ist auch... Ja, also das sind... Das sind dann nur die ganz drastischen Fälle. Weiß nicht, dazu fällt mir jetzt auch nicht viel ein.
Ja, die Leute in der Türkei gehen da jetzt natürlich auf die Straße deswegen. Und da gibt es halt jetzt wieder, wie bei den Occupy Gezi-Protesten, ziemliche Straßenschlachten.
Hm.
Kommt halt nichts in den Medien irgendwie darüber.
Das ist traurig. Also das ist halt echt bitter, dass es halt so weit kommt, dass irgendwie die Privatsphäre... Ich bin echt verwirrt, dass die Freiheit von Menschen so drastisch eingeschränkt wird. Ja. Und und es nicht an die Öffentlichkeit getragen wird.
Aber in China ist das auch nicht anders.
Ja, sehr viel zensiert. Natürlich. Also es gibt mehrere Länder, wo das sicherlich so ist.
Ja.
Wo war das in der... Das habe ich auch... Ich rede jetzt einfach mal andere Podcasts nach. In der Ukraine, wo ja auch momentan so große Demonstrationen und Straßenschlachten von der Opposition sind, da wurden ja auch dann teilweise SMS an Demonstranten verschickt, ja, genau. So, wo dann irgendwie so drin stand, ja, du wurdest registriert. So, dass du an einer Mass Disruption teilgenommen hast. So. Und das ist halt auch irgendwie, wo die Regierung über Kommunikationsmedien schon ganz klar irgendwie sagt, so, wir haben den Finger drauf so, und halt probiert einzuschüchtern. So.
Naja, und dann haben sie mit Scharfschützen auf die Leute schießen lassen. Ich meine, das war dann der.
Das ist dann natürlich das absolute Theater. Und
ja, genau. Genau, darf ich die nächste News machen?
Klar, eine News noch und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Musik. Okay, und
also, nachdem uns Edward Snowden gezeigt hat, dass wirklich alle abgehört werden, ist jetzt die Presse sehr überrascht, dass auch unser Innenminister in alle mit inkludiert ist in dieser Menge. Also jetzt ist ja irgendwie, Obama hat ja versichert, dass Angela Merkel nicht mehr abgehört wird. Deshalb muss man natürlich jetzt ihr Umfeld abhören, um sozusagen keinen Informationsverlust zu erleiden. Und so wird jetzt eben unser Innenminister und noch 320 weitere Personen einer stärkeren Beobachtung unterzogen. Ist jetzt die Frage, ob das so, ja, so toll ist. Witzig dabei ist ja, dass der Innenminister eigentlich für die Spionageabwehr zuständig ist. Und das ist schon irgendwie ein starkes Stück, wenn, naja, solche Leute daneben einfach so abgehört werden können. Naja gut, ist die Frage, wie sich das noch entwickelt. Vielleicht, ich meine, wir haben ja nur auch ein MAD. Vielleicht machen die da mal was, keine Ahnung.
Auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Mal sehen. Sie haben ja auch schon darüber sich verlauten lassen, von wegen, dass man dann verstärkt auch die Spionage oder die Spionageabwehr nicht mehr nur nach Osten ausrichten möchte, wie das ja traditionell in der Bundesrepublik der Fall ist, sondern dass man das demnächst quasi 360 Grad ausweiten möchte und dafür auch natürlich neue finanzielle Mittel braucht und so weiter. Da darf der Bürger sich dann berechtigt fragen, wohin die Geldmittel dann tatsächlich fließen. Können dann gespannt sein auf die neuesten Enthüllungen.
Ja. Ja, würde ich sagen, machen wir noch eine Musik und kommen dann.
Einen hätte ich noch.
Einen hast du noch, ja, natürlich.
Mt. Gox hat die Welt erhellt und hat Fehler in Bitcoin gefunden. Die waren zwar schon 2011 bekannt, aber Mt. Gox hat es wirklich nochmal hinbekommen, das
gar nicht gesagt,
ganz groß rauszubringen. Haben also vor zwei Wochen oder fast schon drei Wochen mitgeteilt, oh, es gibt da wirklich große Fehler im Bitcoin-Protokoll. Ja, Mike Hearn hat dann kurz darauf sofort bei Google Plus gepostet. Ja, also eigentlich wissen wir das schon lange. Nur Mt. Gox ist jetzt auch mal aufgefallen, dass ihr Code doch ein bisschen schlecht geschrieben wurde. Alle anderen Exchanges waren dann gleich mal alarmiert. Bitstamp stellte sofort den Betrieb ein, brauchte ein bisschen länger. Selbst Bitcoin.de hat da den Betrieb kurzzeitig eingestellt und hat dann erstmal überprüft, ob da irgendwelche Angreifbarkeiten da wären. Und auch in Bitcoin QT haben sie dann noch die ein oder andere Lücke gefunden. Also teilweise hatten sie wohl recht.
Naja, und jetzt ist Mt. Gox ja, ist ja irgendwie weggegoxt. Offline. Ja, also man geht davon aus, dass Mt. Gox halt komplett beklaut wurde, beziehungsweise eigentlich, also wenn man dort Geld noch hatte, was noch nicht ausgezahlt wurde, oder Bitcoins in der Wallet, kann man davon ausgehen, dass die weg sind. Jetzt eigentlich. Also Stand vor ein paar Minuten, weil Mt. Gox, die Seite an sich ist leer, der Twitter-Feed ist leer. Ja, und der Typ, der Geschäftsführer, ist irgendwie aus der Bitcoin Foundation zurückgetreten und das macht alles einen sehr, sehr komischen Eindruck.
Genau, da gab es schon über zwei Wochen lang Forderungen, dass er vom Board ausgeschlossen werden soll oder zumindest suspendiert. Und dem ist er jetzt zuvor gekommen und ist selbst zurückgetreten.
Effective immediately stand da. Ja. Genau. Okay, noch eine News und dann machen wir wirklich Musik. Also Edward Snowden hat mal wieder hier neue Sachen rausgehauen. Diesmal vom GCHQ, also vom britischen Geheimdienst. Und das ist eine sehr disturbing News, wenn man das so liest. Also da geht es darum, dass die halt wirklich so ganz gezielt mit solchen Zersetzungsstrategien wie so damals von der Stasi arbeiten. Und wenn man sich das so anguckt, also es gibt das ja online bei DDR-Museum irgendwie, so diese MFS-Dokumente da, wo halt so drinsteht, wie man halt versucht hat, die Leute so ja, zu zermürben quasi, einfach psychologisch. Das genauso werden die Leute beim GCHQ auch geschult. Ob das jetzt wirklich schon so eingesetzt wurde gegen Anonymous oder sonst wen, ja, den sie da irgendwie als Feind ausgemacht haben, weiß man nicht. Aber es ist natürlich schon mal sehr alarmierend, dass einfach Leute ohne irgendeinen Gerichtsbeschluss oder so mit solchen Sachen quasi ja, mundtot gemacht werden sollen. Oder halt einfach, da stehen so Sachen drin, wie dass man irgendwie ja, sie irgendwie ihren Arbeitskollegen und ihrer Familie irgendwelche E-Mails schreibt und solche Geschichten. Und ja, also das ist schon ganz schön krass.
Ja, das sind halt so die alten Dirty Tricks, die die Geheimdienste schon seit vielen Jahren verwenden. Der Snowden hat dann auch noch ein paar Files rausgebracht vom GCHQ, wo es darum ging, dass Zielpersonen halt gezielt falsche Informationen, zum Beispiel aus den Medien, auf den Rechner sozusagen gespielt werden können. Also meinetwegen, du besuchst Spiegel Online und möchtest halt, keine Ahnung, irgendwas zu Nordkorea gucken und dann steht da halt was ganz anderes drin, was halt aber nur du siehst. Solche Sachen haben die halt mittlerweile drauf.
Ja, wenn man nicht HTTPS für den Transport Layer Encryption nimmt, dann ist das recht einfach. Wenn man HTTPS nimmt, dann ist es nicht mehr so schwer, außer man benutzt Apple-Produkte. Aber gut, ja, das ist ja jetzt gefixt. Ja. Okay, aber jetzt Musik, oder?
Ja, doch.
Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual...
Oh my God, Bitcoin has now almost overtaken all-time high this week of $900. Now, at its peak, if you had have invested $1,000...
So, und da sind wir auch schon wieder. Das war eine feine, kurze Musik von Dogecoin. Dogecoin ist so ein Bitcoin in neu und besser, genau. Oder wie?
Ja, also es gibt ja dieses Doge-Meme, ja, also dieser geile Hund da, der da immer so guckt und sagt so, very crypto oder much video oder irgendwelche falsch verwendeten englischen much many oder so. Genau, und dadurch, dass Bitcoin jetzt ja den Bach runtergeht, haben das Leute einfach geforkt und man kann sozusagen, es gibt jetzt Dogecoin QT, also nicht Bitcoin QT, sondern Dogecoin QT, und man kann sich jetzt seine eigene Wallet, also seine eigene Blockchain damit aufbauen. Ja, ich sehe das eher als Satire oder als Witz, aber ja. Ja. Das war der Song, den es da auf der Webseite gibt. Da ist ein YouTube-Video, kann man sich angucken, sehr lustig.
Es gibt ja grundsätzlich mehrere Abklatsche von Bitcoin, so Namecoin, Litecoin.
Den Nextcoin gibt es auch, habe ich neulich gelernt.
Ah ja.
Das
ist auch eine schöne Münzform-Abbildung dazu.
Okay, eine News haben wir noch oder zwei, drei?
Ja, genau, die EU will jetzt mehr auf computergestützte Systeme an den Grenzen von der EU setzen, um halt die Flüchtlingsströme zu überwachen. Das geht dann teilweise mit satellitengestützter Kommunikation und halt auch Sachen vor Ort. So viel dazu. Genau, dann die EU möchte gerne halt in den Autos Blackboxes haben. Da wird man bestimmt demnächst auch noch ein bisschen mehr hören. Da ist jetzt die Informationslage noch nicht so groß. Das geht dann von halt der Blackbox, die das Fahrverhalten aufzeichnet, bis hin zu E-Calling-Systemen, die halt, wenn du crashst, dann automatisch den Rettungsdienst anrufen. Und die Datenschützer in der EU, die brüllen da jetzt schon ganz laut. Oh, oh.
Ja, ne, das sind natürlich sehr interessante Informationen so für deine Versicherung, ne? Also wenn dein Auto halt komplett dein Fahrverhalten aufzeichnet, dann schreien die Versicherungen dort, ja, das wollen wir haben. Ich meine, letztendlich ist es ja so von der Idee her, dass wenn du crashst, automatisch ein Notruf abgesetzt wird und Hilfe irgendwie alarmiert wird, ist ja an sich eine nette Sache. Aber
habt ihr da irgendwie Details, wie das gehen soll? Also geht das dann über Mobilfunk oder wie soll diese Kommunikation dann sein? Stand da irgendwas in der News? Wie das, also ob das über 3G wahrscheinlich oder über...
Ja, die sammeln die Informationen halt erstmal im Auto.
Also ja, aber das ist ja, also als zum Beispiel hier, wie heißt der Haider, der Österreicher da mit seinem VW Phaeton irgendwie gecrashed ist, da haben sie ja auch die Blackbox ausgelesen und dann konnten sie richtig vollziehen, wie schnell er gefahren ist. Also indem sie die Ken-Messages irgendwo gecached haben. Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber wenn jetzt diese Crashes automatisch gemeldet werden sollen, dann würde mich mal interessieren, wie sie das technisch machen. Weil ja, es muss ja über Mobilfunk gehen.
Na, ist aber auch schwierig, wenn ich jetzt mitten auf einer Landstraße gegen den Baum fahre, wo irgendwo praktisch gar kein Mobilfunkempfang ist, dann bleibt bloß noch Satellitentelefonie übrig. Und
das ist ja sehr teuer. Ja.
Also ich meine, also ich würde auch denken, dass es über Satellit geht.
Okay.
Ja. In irgendeinem Magazin stand auch, dass Versicherungen wohl überlegen, günstigere Tarife anzubieten, wenn man sich für so eine Blackbox entscheidet. Mhm. Ist natürlich auch ein Einschnitt in die Privatsphäre, weil das Ding ja so ziemlich alles mitzeichnet, was man mitzeichnen kann. Und ich denke, eine Innenraumüberwachung wäre da auch ein interessantes Konzept, so für Geheimdienste und ähnliche Institutionen. Kann ich natürlich verstehen, dass die Versicherungen dann gerne mal einen Bonus dafür geben, dass man sich freiwillig einer, ich sag mal, Privatsphärenbeschneidung unterzieht. Bleibt aber abzuwarten, inwieweit das wirklich durchgesetzt wird, weil ich habe Zweifel, dass die Datenschutzfraktion da Ja und Amen zusagt.
Ja.
Ja, hoffentlich nicht.
Na, zu der Technik nochmal, zu der Übertragung. Also hier steht, dass das eCall-System besteht halt aus einer Box mit einer Mobilfunkeinheit, einem GPS-Empfänger und einem Antennenanschluss.
Ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt gleich so auf Satelliten setzt, weil das ist teurer als so ein UMTS-Modem, das kriegt man hinterhergeworfen. Das ist nicht teuer.
Ja.
Genau.
Na dann noch die letzte News, ja, was ja eigentlich schon genannt wurde, dass WhatsApp ausgefallen ist.
Stimmt.
Da kurz nach der Übernahme von Facebook oder durch Facebook gab es ja gleich den ersten größeren Ausfall, wo wohl mehrere Stunden die WhatsApp-Nutzer mal gezwungen waren, mit ihrer Familie zu reden, weil auf einmal kein WhatsApp mehr da war.
Oder mit den Leuten in der Kneipe.
Das NSA-Update.
Genau.
Und wir müssen mehr Patches einspielen.
Man schiebt ja wohl jetzt offiziell auf Wartungsarbeiten und versehentliche Serverausfälle. Natürlich gibt es ja wieder böse Zungen, die sagen, da steckt nur Facebook dahinter und die Übernahme hat nicht geklappt. Und
vielleicht ist jemand betrunken über ein Kabel gestolpert.
Ja, auch. Wey, wir sind reich.
Ups, USV ist aus.
Ja.
Naja, trotzdem, mit dem WhatsApp-Kauf hätte man auch ziemlich viel anderes finanzieren können.
Ja, also das kann man eigentlich auch gleich so als Übergang zum Thema nehmen, so diese Summe, die da geflossen ist. Das
Hubble-Teleskop wäre wohl möglich gewesen vom Preis her.
Ja, genau.
Der LHC wäre möglich gewesen vom Preis her.
Ja, also mit 19 Milliarden kann man eine ganze Menge anstellen. Man kann natürlich auch einen Startup kaufen. Aber unser Thema ist ja nicht nur der Kauf von Facebook, von WhatsApp, also dass Facebook WhatsApp gekauft hat, sondern Instant Messaging allgemein. So, da wäre ja erstmal interessant, so, was ist denn eigentlich dieses Instant Messaging? Also an sich ist das ja irgendwie, dass man sich Nachrichten schreiben kann und das ist jetzt nicht irgendwie SMS, sondern das geht halt übers Netz. Und an sich ist es auch so, dass man halt klar einen Empfänger und einen Sender hat und das ist schon eine, naja, wenn ich jetzt private Kommunikation sage, dann klingt das gleich so, als würde es Sicherheit und Privatsphäre implizieren. So. Das ist ja offensichtlich nicht so, aber...
Direkte Kommunikation
direkt, zwischen zwei. Ja, genau, direkt. Direkt ist ein schönes Wort. Genau.
Ja, also Astro schreibt gerade sofort Nachrichten und Verfügbarkeitsinformationen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also es geht nicht darum, wie bei E-Mail jetzt sozusagen eine zeitversetzte Kommunikation zu haben, sondern eben jemanden ähnlich wie bei einer SMS eben direkt anzuschreiben und sozusagen der muss auch nicht unbedingt online sein. Ne? Also das sind halt diese Offline-Messages.
Genau.
Also das wird sozusagen erstmal irgendwo gecached. Das ist ja bei WhatsApp letztendlich auch so, dass wenn man da was absetzt, der andere unter Umständen nicht eine Verbindung zu dem Server hält, sondern das wird erstmal zwischengespeichert. Und wenn der dann irgendwann mal online kommt, wir können dann auch noch so Sachen wie Push-Notification oder so bei mobilen Geräten erklären. Aber wenn der dann online kommt, dann wird das sozusagen erstmal übernommen und dann auch angezeigt. Genau. Also es geht sozusagen, also so eine Art ja, Chat. Ja. Es geht nicht darum, eben solche Sachen zeitversetzt zu machen, sondern möglichst zeitnah irgendwie, dass man da in einem Dialog sein kann.
Ich muss dazu sagen, ich denke auch, die SMS zählt indirekt zu diesen, naja, Instant-Messagern, wenn man so will, weil es gibt sehr viele Parallelen.
Genau.
WhatsApp hat ja den Anschein in die Welt gebracht, dass es nach WhatsApp, dass WhatsApp die neue SMS wäre. Ich denke, man kann übers Internet keine SMS ersetzen, weil die SMS hat einfach gezeigt, dass sie deutlich stabiler funktioniert als Internet-Messaging-Systeme, gerade durch die Mobilfunkbasis und deutlich weniger Datenvolumen, was durch eine SMS anfällt und auch geringere benötigtere Bandbreite, hat die SMS doch immer noch etliche Vorteile, auch wenn sie länger sein kann als ein Tweet. Um einen Vergleich mit 160 Zeichen und 140 Zeichen zu liefern, ist es einfach schade, dass die SMS immer so nach unten abgestempelt wird, wobei sie doch eigentlich noch funktioniert. Also sie ist ja nicht tot.
Ja, tot ist sie nicht und funktionieren tut sie sicher noch. Aber ich meine, das Problem ist natürlich, dass bei vielen Mobilfunkanbietern die SMS halt noch Geld kostet. Also in Deutschland zumindest, in anderen Ländern ist das anders. Da hat die nie Geld gekostet oder wurde halt nicht erkannt. Aber irgendjemand hat mal ausgerechnet, dass die SMS irgendwie so auf die Bits runtergerechnet, der teuerste Datentransfer überhaupt ist.
Ja, wie viel kostet so eine SMS? Also ich glaube so, wenn ich mich an meine Prepaid-Zeiten noch erinnere, waren das irgendwie so 19 Cent oder so, die man damals
bei Vodafone 29
im Schnitt für eine SMS bezahlt hat. Und das ist natürlich ganz schön viel irgendwie so für 160 Zeichen.
Also die Plus-Gruppe hat zeitweilig 39 Cent genommen. Ich bin jetzt mittlerweile auf Flatrate umgestiegen, aus genau dem Grund.
Genau, jetzt haben ja viele Leute eben Flatrate, aber immer noch ist natürlich in diesem Flatrate-Preis das irgendwie drin. Also natürlich, da hat jemand einen wunderbaren Weg gefunden, das zu monetarisieren, das ist logisch. Ja. Ich meine, die Mobilfunkanbieter werden sich nicht freuen, wenn jetzt irgendwie alle hier mit WhatsApp und sonst was ankommen.
Genau, ich habe nämlich auf dem Weg hierher auch noch gelesen, so dass, also es ging halt direkt um WhatsApp und WhatsApp hat wohl zwischen den unter 30-Jährigen wohl war es fast gleich auf mit der SMS, was so diese Art von Messaging umfasst.
Von dem Volumen, ne?
Datenvolumen, was halt also verschickt wurde.
Also Global SMS, genau. Ja.
Und das ist halt schon ziemlich beträchtlich, also das nimmt halt zu. Und ich glaube halt auch, dass das weiter zunimmt, weil es ist halt einfach günstiger, ne? Also es kostet halt, also viele Anbieter kosten halt nichts. Was ich halt irgendwie sehe, warum SMS halt auch nicht aussterben wird, ist so, das ist halt immer verfügbar. Also was Instant Messaging halt mitbringt, ist halt so, man ist halt irgendwo an einen Client gebunden und halt drunter liegend halt auch oft an einem Protokoll. So, da gibt es verschiedene, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Aber diese ganzen verschiedenen Clients, an sich ist ja WhatsApp halt auch nur ein Client gewesen, der halt sich irgendwie zu seinem Server verbindet. Das ist irgendwo zentral, stehen da ein paar Kisten rum. Und dort habe ich dann einen Account und schicke mit meinem Client dort die Nachrichten ab. So. Und der weiß dann, okay, das ist jetzt WhatsApp-Kunde XYZ und der schreibt gerade mit ASD und dann schicke ich das jetzt weiter. Und dann kriegt letztendlich mein Gegenüber dann irgendwie die Nachricht. Und allerdings muss er natürlich, um die Nachricht abzufragen, natürlich auch diesen WhatsApp-Client installiert haben und dort halt auch einen Account haben. Wogegen, wenn ich ein Telefon habe, automatisch über SMS erreichbar bin. So, und gerade wenn man jetzt irgendwie so guckt, also Apple hat ja das iMessage irgendwie als Instant Messenger. So, naja, da sind dann irgendwie so Android-Leute schon so ein bisschen ausgeschlossen und da kommen dann schnell wieder so Sachen wie Plattformunabhängigkeit und sowas auf, was dann halt Instant Messaging doch auch schwieriger macht, wo sich SMS zum Beispiel sicherlich auch noch längere Zeit halten wird.
Genau,
aus den Gründen.
Ist halt sowas wie ICQ früher, ne? WhatsApp, jetzt bloß auf den Mobilgeräten.
1, 2, 3, 4, schrieb gerade im Chat. SMS kann man auch, ich zitiere einfach mal direkt, SMS kann man auch ins Festnetz schicken. Die werden dann von einer Roboterstimme vorgelesen. Mach das mal mit einem Instant-Messenger an das Analogtelefon deiner Oma, Zwinker.
Also es ist sehr lustig. Also bei mir hat sogar mal jemand so eine SMS-Roboterstimme auf Anrufbeantragter gesprochen. Das ist dann sehr geil.
Wie klingt das, Smileys? Wie klingt das, Smileys?
Keine Ahnung.
Na,
Doppelpunkt, Klammer zu.
Ich schick dir Brainfuck-Code auf deinen.
Ja, also ich denke, dieses grundsätzliche Problem bei diesen ganzen Apps, die halt jetzt so aufkommen, ist halt eigentlich, dass wenn man jetzt, also es kam ja dann so die der Ruf nach Alternativen, als WhatsApp irgendwie aufgekauft wurde. Und es ist natürlich immer geil, wenn dann Leute irgendwie nicht mehr WhatsApp verwenden, weil sie denken, Facebook ist böse. Ja? Aber natürlich kann man irgendeinem anderen Client
wie Skype nutzen.
Genau, ich meine, man kann anderen Clients wie Telegram oder Threema oder so, was so diese Alternativen sind, die jetzt so aufkommen, natürlich genauso wenig vertrauen, wenn man es nicht selber hostet und natürlich nicht weiß, was in den Rechenzentren passiert. Ja, das ist letzten Endes, gut, Threema und Telegram zum Beispiel haben, also Telegram hat so einen Secure-Chat, also die beiden Apps gibt es für Android und iOS, deshalb nenne ich die jetzt mal, weil das sozusagen nicht ganz Plattform-Login ist. Also bei Threema ist es so, dass es Ende-zu-Ende verschlüsselt ist und die Keys angeblich auf dem Gerät selber generiert werden. Man kann dann so eine QR-Code scannen, um sozusagen die Keys zu verifizieren.
Die Fingerprints.
Die Fingerprints, nicht die Keys. Ein Fingerprint davon, genau. Und bei Telegram gibt es auch so, also Telegram ist an sich nur Transport-Layer verschlüsselt, aber man kann so einen Secure-Chat anschalten, der dann End-zu-End verschlüsselt ist. Das Problem ist aber natürlich, sobald irgendjemand zu Telegram, das ist jetzt in Russland da ansässig, geht, also Putin, kommt da jetzt hin und sagt, hier, das gefällt mir aber nicht, dann können die natürlich eine Schnittstelle dort einbauen. Werden sie wahrscheinlich auch irgendwann tun, weil sie wahrscheinlich nach den Gesetzen dort auch dazu verpflichtet sind. In der Schweiz zum Beispiel, wo jetzt Threema ansässig ist, gibt es jetzt auch so Bestrebungen, dass man eben solche Anbieter dazu verpflichtet, eben Abhörschnittstellen einzubauen. Das heißt, am Ende ist es immer noch besser, wenn man jetzt offene Dienste verwendet, dezentrale Dienste verwendet, wie zum Beispiel XMPP, worauf letzten Endes auch iMessage basiert. Also iMessage von Apple ist letzten Endes auch
Der Facebook-Chat.
Und
der
genau, auch der Facebook-Chat, ja. Oder auch Google Talk. Ja, das sind
inzwischen
so,
sogar ICQ.
Genau, das sind so die also ich meine, XMPP ist einfach ein geiles Protokoll. Deshalb haben viele Leute das einfach implementiert. Ne? Und Apple zum Beispiel hat sich gesagt, das kann man im Apple-Kontext sogar verstehen, weil Apple natürlich irgendwie nur seinen Kunden sowas bereitstellen will. Ich meine, es geht auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac, aber natürlich wollen sie nicht, dass es darüber hinausgeht. So, das ist im Apple-Kontext zu verstehen. An sich ist es natürlich scheiße, weil man könnte das offen machen. Man könnte sagen, okay, jede Apple-ID ist auf jedem anderen Jabber-Server in der Welt erreichbar. Könnte man technisch machen, haben sie natürlich jetzt nicht. So, genauso bei Google Talk war es lange Zeit so, dass man das machen konnte. Also ich konnte zum Beispiel mit meiner Google-Adresse bei Jabber, also XMPP und Jabber ist dasselbe, es sind bloß zwei verschiedene Namen, ich konnte mit meiner Google-ID einfach alle anderen Leute, die zum Beispiel bei jabberccc.de eine Jabber-ID haben, anschreiben. Seit aber Google jetzt Google Plus und Google Hangouts hat, geht das nicht mehr. Also die haben jetzt
weil die jetzt ihr eigenes proprietäres Protokoll verwenden.
Genau. Also
und Google das ist halt auch was an sich keine gute Entwicklung ist, weil proprietäre Protokolle so sorgen dann natürlich für Intransparenz, was so den Nachrichtentransfer angeht. So, und man kann halt auch, also es macht, glaube ich, auch die Client-Entwicklung einfach unglaublich schwer. Also ich weiß nicht, wie gut da die Schnittstellen sind. Ich habe mich damit nicht großartig beschäftigt. Aber ich meine, für Jabba oder so, wenn man jetzt auf XMPP so, da gibt es halt unendlich viele Clients. Also wahrscheinlich mehr als gut ist. Und die kann man halt irgendwie auf jeder Plattform zum Laufen kriegen. Und was dort halt auch funktioniert, das kann ich halt auch auf meinem Desktop nutzen. Also warum ich so ein großer Jabber-Fan bin, ist halt so, ja, erstens, ich habe halt irgendwie die Möglichkeit zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist halt ganz praktisch mit Hilfe von OTR.
Na gut, das hat die SMS aber auch. Gibt es Apps dafür? Also
ja,
Apps. Ja, aber Jabber kann ich halt Ende zu Ende verschlüsseln. So, dann ist es irgendwie dezentral, das ist halt ziemlich cool. Ich kann mir aussuchen, mit welchem Server ich mich in erster Instanz verbinde. Ne? Das ist halt so ziemlich praktisch. Ich kann halt sagen, ja, okay, ich gehe zu jabberccc.de, ich kann mir aber auch meinen eigenen aufsetzen und dann weiß ich natürlich auch, was auf der Kiste läuft.
Normalerweise.
Also, sollte ich wissen, was auf der Kiste läuft.
Man könnte ja auch Blesk nutzen, dann weiß man es nicht mehr.
Und was halt auch noch ein Vorteil ist, ich habe halt einfach die Freiheit des Clients und ich kann es sowohl mobil, also irgendwie auf meinem Smartphone verwenden, wie halt auch auf meinem Desktop. Was zum Beispiel mit WhatsApp oder so, ich glaube für
Desktop-Geräte
so funktioniert halt nämlich nicht.
Ja.
Das ist also rein mobil.
Also dazu vielleicht kurze Story. Also ich habe das auf 30C3, habe ich dann auch so irgendwie einen Flash gekriegt und habe das irgendwie alles ausprobiert. Und habe dann, also es gibt für iOS, gibt so ein, also ich ich habe ein iPhone, deshalb habe ich da die ganzen iOS-Sachen mal ausprobiert. Es gibt für iOS so eine App, die heißt Chat Secure. Das ist letzten Endes einfach ein Jabber-Client, der OTR integriert hat. Das heißt, man kann sozusagen seine ganz normalen Jabber-Accounts dort eingeben und kann mit OTR verschlüsseln. Erstmal super Sache, ist auch so schönes Design und alles, aber das Problem ist, ich habe halt einen Jabber-Server selber aufgesetzt und habe halt ein Self-Signed Certificate. So. Und das iPhone vertraut natürlich solchen selbst signierten Zertifikaten nicht, sondern nur irgendwelchen CAs, die da drin einprogrammiert sind. So. Es gibt jetzt inzwischen Fix dafür, dass man sozusagen Certificate Pinning machen kann und seine Zertifikate da importieren kann und das dann dadurch geht sozusagen. Aber auf dem 30C3 ging es noch nicht. Das heißt, ich habe die App überhaupt nicht zum Laufen gekriegt. Ja. Und das ist natürlich schon für Leute, ich meine, ich habe mich da dann und ich hätte sogar da irgendwie einen Bugfix schreiben können. So, aber das ist natürlich für die meisten Leute schon wieder zu viel, ja. Sich da halt wirklich sich mit Zertifikaten zu beschäftigen, mit irgendwelchen CAs. Ja, das ist halt auf mobilen Geräten ein Problem, dass du halt die CAs meist, also auf dem iPhone geht das, man kann CAs hinzufügen, aber man braucht ein extra Tool. Das heißt, man kann es nicht auf dem iPhone direkt machen. Es ging mal, aber das haben sie dann aus Sicherheitsgründen deaktiviert, weil da Leute irgendwie versucht haben, anderen Leuten so mit einem Website-Aufruf irgendwelche CAs unterzujubeln. Ja, jetzt geht's noch, aber man muss sozusagen ein extra Programm aufmachen auf dem Mac oder auf Windows und dann per USB die CAs rüberschieben. Ne? So, und das ist so ein Problem. Ein zweites Problem sind diese Push-Notifications, vorhin schon mal angesprochen. Also eigentlich die großen Smartphone-Betriebssysteme wie iOS und Android machen so eine Sache, dass sie sozusagen, wenn das Phone gelockt ist und sozusagen die App nicht im Vordergrund ist, sondern das Ding sozusagen im Standby-Modus ist, was es ja die meiste Zeit ist, werden Netzwerkverbindungen von Apps nicht erlaubt. Sodass sozusagen nur noch bestimmte Netzwerkverbindungen Verbindungen keep alive gehalten werden, die sozusagen bei Apple zum Beispiel zu diesem Apple Push Notification Service gehen. Bei Android gibt's genauso so einen Push-Service. Und dann ist es letzten Endes so, dass zum Beispiel bei WhatsApp, wenn man bei WhatsApp eine Nachricht bekommt, dann wird, wenn das auf dem Lockscreen angezeigt wird, diese Nachricht nicht über die WhatsApp-Server, wie man das vielleicht denken könnte, übermittelt, sondern über beim iPhone Apple. Das heißt, erst wenn man die App dann öffnet, wird sozusagen die Nachricht erst nachgeladen. Und genauso ein Problem hat natürlich ein XMPP-Client auch auf dem iPhone oder auf Android, dass es sozusagen eigentlich, wenn es Push-Notifications unterstützen möchte, eben über Google oder Apple gehen muss. Das heißt, über andere Server, womit man wieder das Problem hat, dass eigentlich diese Nachrichten da mitgelesen werden können. So, deshalb macht es zum Beispiel jemand wie Telegram, die machen es so bei SecureChat, dass sie nur noch als Push-Notification anzeigen, sie haben eine Nachricht, aber nicht mehr den Inhalt der Nachricht, damit sozusagen die Sachen nicht darüber gehen. So, aber das ist halt ein grundlegendes Problem. Und zum Beispiel dieses Chat Secure für iOS, das hat keine Push-Notifications. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe die App offen, die ist 5 Minuten im Hintergrund und danach bin ich offline und es kann mir keiner mehr schreiben. Und das ist natürlich schon ein bisschen kompliziert, ja. Also deshalb Jabber, super, ja.
Oder
SMS. Ja, SMS. Ja, genau.
Aber es geht um Insta.
Aber ich denke, das ist halt auch der Grund, warum so viele Leute eben Sachen wie WhatsApp benutzen, weil es halt einfach funktioniert. Ja, und sie halt einfach das nutzen können wie SMS.
Natürlich, also ich.
Ja, aber funktioniert auch.
Ja, also ich.
Ja, für uns funktioniert es. Ne?
Das Coole ist ja, dadurch, dass jetzt quasi die Leute wieder mal aufgewacht sind und jetzt jeder Dritte quasi wechseln möchte oder zumindest darüber nachdenkt, sich was anderes mal anzuschaffen und zumindest parallel auszuprobieren, besteht die Chance, dass die Entwickler alternativer Apps dann mal nachlegen und eventuell auch in Sachen Komfort oder in Sachen Sicherheit da entsprechend nachbessern. Und wenn die Nutzer es nachfragen, funktioniert das offensichtlich auch. Weil genau jetzt kommen Updates für die einzelnen Messenger raus. Text Secure ist jetzt in Version 2 online gegangen zum Beispiel, was ja auch schon teilweise in Android integriert ist mit Fallback auf SMS. Also so richtig nutzerfreundlich von wegen, wenn ähnlich wie iMessage, wenn du Datenverbindung hast, dann kostengünstig übers Internet. Wenn du keine Datenverbindung hast, dann kannst du als SMS senden. Ja, dann ist dem Nutzer hoffentlich auch bewusst, dass das halt dann SMS ist und Kosten verursacht oder über die Flatrate fällt. Und all diese kleinen Probleme werden dann hoffentlich auch nach und nach angegangen. Ja. Und da kann man auch nur auf gute Verbesserungen für Jabber hoffen. Ja? Also selbst Silent Circle will ja mit dem Darkmail-Projekt auf XMPP aufbauen. Da sind wir auch noch mal sehr gespannt, was da für E-Mail als neue Lösung auf uns zukommt. Und eventuell ist auch das dann als Messenger zu gebrauchen. Wer weiß.
Ja, für Yammer auf Mobilgeräten kann ich gerade nur Xaver noch empfehlen. Mit X, da ist OTR schon integriert und es gibt auch eine Tor-Integration über Orbot. Und,
für Android, ne?
Die ja, App. Genau, für Android. Was es da als Äquivalent für iPhone gibt, weiß ich leider nicht.
Wie gesagt, ChatSecure geht.
Okay. Genau, das ist ja auch noch eine Alternative. Dazu wollte ich auch noch sagen, ChatSecure ist vom Guardian Project. Auch OTR und Orbot kompatibel und es wird auch aktiv weiterentwickelt, ist kostenlos und für alle Plattformen. Also nur noch mal zu den WhatsApp-Alternativen.
Also was Xaber angeht, so, das ist auch das, was ich verwende und das läuft wirklich gut. Das hat auch ein gutes Handling. Also ich meine, gut, ich bin zwar auch so der Typ, der sich da dann irgendwie notfalls durchfrickelt und so lange draufhaut, bis es funktioniert, aber ich glaube halt auch, was du vorhin angesprochen hattest, ist, dass halt einfach diese Einfachheit, die WhatsApp halt mitbringt, halt diesen enormen Nutzerstamm halt mit sich bringt. Und auch in dem erweiterten Freundeskreis wurde ich oft gefragt, ja, sag mal, bist du da? Dann kann ich dich zu irgendeiner Gruppe da einladen. Und ich habe mich immer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. So. Aber das ist halt einfach, ich meine, 450 Millionen Nutzer, so, das sind halt echt eine ganze Menge Leute. Und da weiß man halt auch, dass das Geld sicherlich nicht irgendwie für die paar tausend Zeilen Code da geflossen sind und auch nicht für die Serverinfrastruktur, die die da haben, sondern das ist halt...
Für die netten Mitarbeiter.
Sie haben $42 pro User bezahlt. Das ist schon Wahnsinn. Und ich habe einen Artikel gelesen zu WhatsApp und da steht halt drin, dass der Grund, warum WhatsApp so viel wert ist, ist Java 2 Mobile Edition. Nee, und damit, was der Autor damit meint, ist natürlich, dass das halt auf diesen ganzen Feature-Phones läuft, ja, die halt J2ME unterstützen. Und das sind halt meist diese ganzen alten Nokias halt noch. Und gerade in Entwicklungsländern, ich meine, wir haben hier immer diese Vorstellung, dass irgendwie alle Smartphones haben, aber in vielen Ländern sind iPhones oder irgendwelche Android-Handsets überhaupt nicht auf dem Markt. Ja, also das zählt überhaupt nicht. Und da ist WhatsApp natürlich drin in diesem Markt, weil sie eben auf diesen Feature-Phones laufen. Und ich denke, das ist auch noch ein ganz großer Bestandteil dieses Erfolgs. Ja, und ich denke... Das sind halt solche First World Problems, ja, dass wir uns irgendwie beschäftigen. Ich meine, iMessage macht End-to-End Encryption, ja. Das Problem, was man da sieht, ist halt, dass die Schlüssel von Apple verwaltet werden. Aber ich meine, es ist immer noch, also das muss ich jetzt mal, das klingt zwar böse, aber es ist immer noch besser, wenn ich End-to-End Encryption mache, als wenn ich irgendwie WhatsApp habe, was irgendwie ganz lange unverschlüsselt übers Netz seine Sachen
oder
geballert
RC4 hat. RC4-Cypher oder so haben
die. Na, jetzt haben sie irgendwie RC4, aber das ist auch
das
schon.
Das ist ja auch Re-Crypto, genau, bis zum geht nicht mehr.
Na gut, aber WhatsApp hat von der Benutzungsseite her einen entsprechenden Nachteil gegenüber Skype und so weiter. Jeder, der meine Nummer kennt und die lässt sich ja nun sehr einfach rausfinden, indem man durchprobiert,
kann mir
schreiben und mich zumüllen, bis ich denjenigen ignoriere.
Und er kann dich stalken. Also ich meine, es gab auf GitHub so eine reverse-engineerte WhatsApp-API, die ist jetzt lustigerweise bei dem Kauf durch Facebook
offline
durch einen DCMA Takedown Request, ja. Also da merkt man schon, dass da jetzt die Lawyer alle kommen und irgendwie alles runternehmen. Aber es war halt möglich, irgendjemanden, ohne den eigentlich zu kennen, anhand der Telefonnummer zu sehen, wann der das letzte Mal online war und alles solche Geschichten, ja. Und man konnte natürlich dann auch, logischerweise, wenn keine Krypto verwendet wird, vorgeben, für jemanden Nachrichten zu schreiben. Das heißt, es war überhaupt keine Authentifizierung im Sinne von digitale Signatur oder sowas vorhanden. Das heißt, man konnte einfach sagen, okay, ich bin jetzt du und ich schreibe jetzt irgendwie unter deinem Namen. Und das ist natürlich, sollte natürlich unterbunden werden. Das geht ja bei SMS nicht so einfach.
Ja. Aber. Ja. Was ich noch sagen wollte, Facebook-Nutzer ist aktuell an der Börse 141 US-Dollar wert. Mal sehen, wie das jetzt steigt mit dem WhatsApp-Kauf.
Ja, was du gerade gesagt hast zu den Datenschutz-Nicht-Umsetzungen in WhatsApp. So, das ist für mich irgendwie immer so das Ding, so, wo ich schreiend die Hände über dem Kopf zusammenraufe und mich irgendwie frage, okay, die haben ein einfaches Nutzerinterface und eine relativ, also und durch diese Einfachheit so ziehen die sicherlich halt User, ne? So, das haben wir diskutiert und das finde ich macht halt auch Sinn. Aber warum, also es gibt ja anscheinend eindeutig bessere Alternativen, ne? Aber anscheinend ist ja, also was ist das, warum sind immer die schlechten Sachen die, die alle Leute benutzen? Ne?
Ja, das ist
meine,
so,
Frage. Meine Philosophie ist, dass das Ganze irgendwo in dem Kreis beginnt, wo es die meisten nutzen. Ich sag mal frei, das ist gegebenenfalls mit dem sozialen Netzwerkrahmen, eigentlich hat das mit der Jugend angefangen,
ja.
Die wirklich so um 16 rum, keine Ahnung, alle zu WhatsApp, zu Skype, zu Facebook und Co. gestürmt sind. Und ja, ich kann ja nicht bestreiten, WhatsApp sieht gut aus, das Interface gefällt mir, aber man kann eben auch schnell Bilder verschicken, aber der Datenschutz bleibt auf der Strecke. Es funktioniert halt einfach und es ist natürlich absolut cool, geil und was weiß ich nicht alles, schnell mit seinen Freunden und Freunden, die man nicht kennt und 150 Facebook-Freunden ein Bild austauschen zu können, wie das Mittagessen gerade aussieht. Und das geht halt einfach mit meiner geliebten traditionellen SMS nicht so einfach. Eine MMS kostet dann wieder ziemlich viel.
Und ja, auf Twitter wurde irgendwie geschrieben, Jabber hebt dich ab, weil Chantal aus der 9. es nicht hat. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen sehr böse gesagt, aber...
Das stimmt.
Letzten Endes ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Facebook uncool wird jetzt. Der Grund, warum halt, also der Grund dafür ist, dass halt ganz viele Erwachsene da halt jetzt auch sind. Also Erwachsene.
Lehrer und Eltern.
Ja, Lehrer und Eltern, genau. Und das wollen ja die Kleinkinder nicht. Und deshalb sagen sie sich, ach, wir gehen jetzt zu WhatsApp. Ja, da ist meine Mama halt nicht so. Keine Ahnung. Also es sind natürlich Spekulationen, aber wenn sich dann solche Netzwerke halt, professionalisieren, man will damit Geld verdienen, dann ist es natürlich auch irgendwann nicht mehr cool, ja. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Leute es irgendwann so sehen, dass man eben sagt, okay, solche dezentralen Sachen sind besser, ja, und man geht da drauf, aber ich habe halt immer das Problem, ich habe jahrelang jetzt schon versucht, Leute zu Jabber zu kriegen, ja, und meine Kontaktliste bei Jabber ist immer noch so viel kleiner als bei irgendwelchen anderen proprietären Diensten. Das ist einfach traurig zu sehen, aber irgendwie ist es die Realität und ich meine, man muss ja irgendwie auch mit der Realität dann, ja.
Ja, diese Realität nervt. Also.
Ich hatte 2 Wochen lang WhatsApp und dann hat es mir so ziemlich gereicht. Das hatte ich auf einem anderen Telefon mit einer anderen Nummer, um das mal zu testen. Das ist aber schon eine ziemliche Weile her, als WhatsApp noch gar nichts mit Facebook zu tun hatte. Und bin auch auf sehr viel Unverständnis bei anderen Personen gestoßen, als ich gesagt habe, wenn ihr was von mir wollt, schreibt ihr mir eine SMS, eine Mail oder nutzt eine Infrastruktur.
Das kostet ja was.
Ja, weil auch keiner Internet zu Hause hat, keiner hat DSL.
Alle
noch Modem, ja.
Die SMS kostet was.
Ja, klar.
Ja, ich meine, so war es bei mir auch. Also ich habe mich immer gegen WhatsApp gesperrt, hatte das auch nie installiert, ja, weil ich halt so, ihr übertragt mein Adressbuch, hallo, ja, solche Sachen. Aber dann war ich irgendwie in Schweden und in Schweden sind halt irgendwie, hatte damals noch Vodafone, das hatte halt unglaublich hohe Roaminggebühren. Und dann wollte ich mir halt mit jemandem schreiben, der halt ein schwedisches Handy hatte und halt mit einem deutschen Handy in Schweden irgendwie zu einer schwedischen Nummer, das ist halt... Also es geht gar nicht so. Und dann habe ich halt doch WhatsApp installiert, weil der halt WhatsApp hatte. Und das hat mich am Ende aber auch richtig geärgert, weil ich wollte es eigentlich nicht unterstützen. Aber so kommt man dann doch dazu, ja, wenn man halt einfach sagt, okay.
Android-Emulator nehmen und dann mit einer, geht ja, man kann ja die eigene Handynummer freischalten mit einem Anruf. Also wenn man WhatsApp installiert auf einem Handy, was keine SIM-Karte hat oder keine Kontakte, Android-Emulator auf dem Rechner, wie auch immer, dann kriegt man erstmal eine SMS an die angegebene Nummer. Und das Telefon versucht dann 5 Minuten lang diese SMS zu lesen oder die Android-Instanz, was natürlich fehlschlagen wird. Und nach diesen 5 Minuten kann man sich dann anrufen lassen und einen Freischaltcode durchgeben lassen. Und wenn man den dann eingibt, kann man damit ja natürlich auch Festnetznummern freischalten lassen, von der Theorie her.
Ja.
Und wenn es schon WhatsApp sein muss, ist das, glaube ich, die einzige Lösung, die da halbwegs akzeptabel ist.
Ich meine, du kannst ja auch auf Betriebs... Also ich meine, wenn du jetzt Angst hast, dass dein Adressbuch übertragen wird, kannst du natürlich auch bei iOS und bei Android sicher auch einfach der App den Zugriff auf dein Adressbuch verwehren. Das geht natürlich auch. Also bei iOS kannst du einfach, da fragst dich, erlauben, nicht erlauben, sagst einfach nicht erlauben und dann hast du halt einfach nicht... du hast halt dann einfach keine Kontaktliste. Aber das ist ja natürlich eigentlich auch wieder... Die coole Idee an WhatsApp, dass man sagt, okay, man bildet diesen Roster, also die Kontaktliste, aus den Nummern im Adressbuch. Das heißt, du hast dann halt ein WhatsApp, was leer ist. So.
Das wird dann wahrscheinlich bei Android, wenn man den heißen tut, und das tut uns leid, WhatsApp musste leider beendet werden.
Ja, okay.
Weil wenn da irgendeine, ich denke, der Fall, dass der Zugriff nicht erfolgt, ist in kaum einer App wirklich vorgesehen.
Nee, ich habe das probiert und das ist dann leer.
Na, unter Android habe ich es noch nicht probiert, aber...
Du kannst dann auch Leuten schreiben, bloß du musst halt die Nummer manuell eingeben. Das geht schon. Also okay. Du musst nicht die Kontaktsachen freigeben, bloß es hat halt dann viel weniger Sinn, diese App, ja.
Ja, da haben wir dann wieder das Thema Einfachheit. XMPP hat ja die Möglichkeit, über OTA Ende zu Ende zu verschlüsseln, wenn allerdings beide Kontakte auch gleichzeitig online sind. Es gibt ja auch die Option, XMPP zu nutzen mit PGP. Das wäre dann quasi eine Möglichkeit, auch zu schreiben, wenn der andere offline ist. Dass dann quasi die Nachricht bei dem ankommt, während ich nicht mehr online bin, zum Beispiel. Und ja, dann wunderbar.
Verschlüsselt zu schreiben.
Aber das wird dann wiederum doch von den allerwenigsten Clients unterstützt. Und ja. Wenn, dann auch nicht parallel mit OTA. Also beides ist da auch nicht so richtig in Umsetzung. Und da dann jetzt Leute zu inspirieren, eventuell doch mit PGP für E-Mail klarzukommen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Da ist die Einfachheit der Nutzung doch sehr gering ausgeprägt.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass da, also da sind an sich die Techniker also irgendwie gefragt, so, dass da irgendwie Bedarf dort echt auch noch Nachholbedarf, dass man halt Einfachheit dort schafft. Ich habe da ein ziemlich krasses Beispiel, was mir durch Zufall mal aufgefallen ist. Und zwar, ich nutze Gajim auf meinem Laptop und Desktop als Java-Client. Ja, das ist halt so GDK und Python, also in Python implementiert. Und ich habe in meiner Kontaktliste Leute, die in ihrem Hostname, der halt damit verwendet wird, UTF-8-Zeichen haben. Und dann kommt das leidige Thema Python und Unicode. Ne? Und in dem speziellen Fall ging es um ein Lambda, ne? Und jeder mag Lambdas, aber das Problem war halt, wir haben über OTR geschrieben, so witzigerweise, wir saßen im selben Raum so, aber irgendwann sind wir halt mal auf die Idee gekommen, irgendwie war das komisch, irgendwas hat immer nicht funktioniert so, und der Gegenüber hatte, glaube ich, Pidgin als Client verwendet, und er meinte immer so, ich kriege hier irgendwie merkwürdige Sachen, dass das unverschlüsselt ist. Und ich so, hä, naja, bei mir steht irgendwie so das OTR Secure Authenticated, alles super, alles, ja, naja, gucken wir mal in die XML-Konsole. So, und haben uns das mal angeguckt, und da ist tatsächlich sagt der Client, es ist alles okay, OTR ist verschlüsselt und wunderbar, aber eigentlich ging es unverschlüsselt rüber, weil der Client durch das Lambda irgendwie durcheinander gekommen ist und dann kein OTR mehr gemacht hat.
Na gut, aber wer schreibt sich auch griechische Buchstaben in seinen...
ja, aber 2014 und immer noch Encoding-Fuck-up. So,
hat hier einer im Raum irgendwie einen griechischen Buchstaben in seinem Namen, in seinem Rechnernamen, in seinem Servernamen oder ähnlichen Namen?
Na, ich jetzt nicht, aber ich kenne durchaus Leute, die das haben. Noch nicht, ne.
Marlo ist ein Bot.
Stimmt, ja? Stimmt, ja.
Die Heske-Jungs, ne?
Es gibt einen Lambda-Bot. Ja. Ja, deshalb, jeder mag Lambdas. Aber, ja, sowas ist dann zum Beispiel auch ein Problem. Also, sowas darf halt nicht passieren, ne? Also ich bin auch der Meinung, dass es halt viele Java-Clients gibt. Ich glaube, das ist halt auch diese Freiheit, die XMPP einlässt, so dass man halt an sich kann man ja einfach so sagen, ja gut, da gibt es halt irgendwie die und die Extension, und wenn der Client das implementiert, kannst du es halt, und sonst kannst du es halt nicht.
Umlaut-Domains sind da auch ein lustiges Beispiel, wenn der Server auf einer Umlaut-Domain liegt. Viele Clients unterstützen es, aber es gibt auch noch Einzelfälle, wo es dann wohl schief geht.
Ja. Und also da sehe ich halt auch irgendwo noch Nachholbedarf. Also es muss halt noch, anscheinend muss es halt noch einfacher sein, damit halt viele Leute coole Sachen nutzen.
Also ich glaube, das Problem an dem ganzen WhatsApp ist, dass man einfach dieser WhatsApp-Infrastruktur vertrauen muss, also dem Betreiber, der dahinter steht.
Ja, weil es zentralisiert ist.
Was zentralisiert ist, aber es basiert ja trotzdem auf XMPP-WhatsApp. Nur die Frage ist halt, wie werden da die Login Credentials hat generiert, und sie werden wohl mit an die halt eigene Telefon hat Rufnummer gebunden und auch an diese E-Mail-Nummer, ne? Also an diese eindeutige International Mobile Equipment
Identifier
Number. Was du ja bei halt XMPP, wenn du dir irgendeinen x-beliebigen Client hat, nimmst, ja nicht halt hast. Ne? Dann kannst du dir sagen, ich bin Hans XY, genau. Mach mir auf HTServer at
meine JIT und was. Dann geht das los.
Genauso den hat Account ja. Und da geht's ja, halt los.
Das Problem, was ich da halt auch sehe, das hat Apple sogar bei iMessage sogar ist das angegangen. Was passiert, wenn ich eine Nummer habe und die SIM-Karte irgendwie, also ich meine SIM-Karte wechsle. Ich habe jetzt bei WhatsApp einige Leute in meiner Kontaktliste, die sind sozusagen jetzt andere Leute. Weil das sozusagen noch alte Nummern sind von Leuten, die aber diese SIM-Karte schon gar nicht mehr haben und die Nummer wurde neu vergeben. So, bei iMessage ist es so.
Wow, das ist creepy.
Ja, genau. Das heißt, ich schreibe jetzt Leuten, ohne dass das eigentlich die Leute sind, sondern das sind jetzt ganz andere.
Wenn die Nummer neu zugewiesen wird, wird es richtig lustig.
Genau. Naja, das ist ja der Fall. Also die Nummer wurde neu zugewiesen. So, und jetzt schreibe ich Leuten, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. So, oder die jetzt neu, also die jetzt auch einen WhatsApp-Client haben, aber eben ganz andere Leute, denen ich eigentlich schreiben will. So, und bei iMessage ist es so, dass sozusagen an die Apple-ID, was ja eine wie eine Jabber-Adresse ist, also das ist ja eine E-Mail-Adresse, daran wird sozusagen die Nummer gebunden. Und wenn das iPhone sozusagen sich davon abmeldet, dann wird die Nummer auch sozusagen nicht mehr damit verbunden. Das heißt, die iMessage funktioniert halt nicht nur über New, es funktioniert auch über die Nummer, aber man kann auch E-Mail-Adressen sozusagen daran koppeln. Ja, und deshalb gehen Sie das Problem an, aber ich meine, WhatsApp hat sich da wahrscheinlich noch nie Gedanken drüber gemacht, dass...
Ja gut, aber halt die Frage nach der Identifikation ist ja nirgends wirklich zufriedenstellend gelöst worden. E-Mail-Adresse ist nun wieder die Frage, man verknüpft sozusagen immer zwei Dienste miteinander.
Ja.
Und kennst du meinen XY-Messenger-Account, kennst du meine E-Mail-Adresse, kennst du meinen WhatsApp-Account, kennst du meine Telefonnummer, kennst du meinen Sonstwas-Account, kennst du auch eine sonstige Kontaktmöglichkeit. Womit soll man dann Leute identifizieren? Nicknames sind eine ganz lustige Sache, aber kann man auch wieder, sind nicht einzigartig, wenn man so will. Also wenn ich mich jetzt irgendwo Root oder Admin nenne, dann kann das wieder zu ziemlichen Verwirrungen führen. Das macht natürlich Spaß und ich muss zugeben, das mache ich auch ganz gerne an manchen Punkten, aber...
Ja, es kommt halt immer drauf an, was du willst. Willst du es halt einfach halten? Willst du, dass dich die Leute finden oder willst du, dass dich Leute nicht finden? Ja,
ja gut, womit finden einen Leute schnell und... Der Vorname, Nachname fällt auch aus. Gibt es zu viele Möglichkeiten und zu viele Doppelungen?
Also ich finde, da bieten Verschlüsselungstechnologien natürlich auch wieder tolle Lösungen an. Threema ist ja damit quasi auf Platz 1 in der App-Rangliste im iTunes Store gelandet. Die bieten dir quasi eine kryptografische Identität für deinen Schlüssel. Du hast eine ID für deinen Schlüssel. Unter der bist du erreichbar. Sieht ein bisschen komisch aus, Großbuchstaben und Zahlen gemischt. Das ist dann deine ID bei Threema. Und du kannst dich zusätzlich, aber optional, mit deinen Telefonnummern oder mit deinen E-Mail-Adressen, allerdings nicht im Klartext, sondern nur die Hash-Werte in einem Adressbuch eintragen. Und dann finden dich Leute auch. Also insofern ist das auch eine gute Idee. Und vielleicht auch eine Anregung für andere freie Protokolle.
Trotzdem möchte ich dir keiner Threema benutzen, weil das proprietär ist. Das will keiner. Das will keiner.
Ja, was fehlt, ist unterm Strich eine Open-Source-Lösung, die dezentral ist, bei Möglichkeit noch irgendeine Authentifikation verwendet, die funktioniert und die nicht assoziierbar ist. Und bei Möglichkeit müsste es dann gleich noch eine Garantie der NSA geben, dass es nicht abgehört wird.
XMPP?
Ja gut, die Frage ist halt immer deine Threat-Model. Also ich meine, wenn du Messenger daran bewertest, ob sie von der NSA abgehört werden können, dann denke ich, ist das eine sehr hohe Messlatte. Also ich meine, die Frage ist ja wirklich, also bei WhatsApp war es lange Zeit so, dass dein Nachbar oder deine Freundin, dein Freund dich halt abhören konnte. Ich meine, und das ist natürlich einfach so der absolute Fail. Also ich meine, die NSA wird immer, wahrscheinlich bei Sachen wie Jabber nicht die Verschlüsselung selbst angreifen oder halt OTR, sondern sie werden halt versuchen, irgendwie deinen Rechner zu infiltrieren oder an die Chatlogs zu kommen, wie halt bei Bradley Manning zum Beispiel, der ja OTR und Jabber verwendet hat, aber er hat seine Festplatte gelöscht, aber man hat dann halt irgendwelche Physiker mal dann auf seiner Festplatte Chatlogs sichergestellt. Und da ist natürlich die Frage, wieso hat sein Client überhaupt OTR-Chatlogs mitgeschrieben? Ja? Und ich meine, deshalb sollte man auch, wenn man einen Chat-Client hat, der Jabber... Jabber-Client sollte man auch natürlich Logging von OTR-Chats deaktivieren, ja, weil das ist ja the whole point of the record, ja, dass das nicht mitgeschrieben wird. Also ich meine, das sind dann meist solche Sachen, wo es dann wo es dann, wenn es hart auf hart kommt, wo dann die Sicherheit sozusagen nicht mehr gewährleistet ist.
Man könnte natürlich auch sicheres Löschen implementieren, wenn es schon mal darum geht, dass man einen Chatlog sicher löschen möchte.
Tune-up Utilities unterstützen das übrigens
positiv. Ja, aber dann hast du wieder Chantal aus der 9. Ja, der ist das scheißegal, ob das irgendwie NSA-proof ist. Die will halt einfach mit ihren Freunden kommunizieren. Und ich meine, das ist halt die Realität. Ja, also ich meine, so eine breite...
Ja, man bräuchte halt sinnvolle Default-Einstellungen in den... Genau. Chat-Clients. Genau, wo andere, also da muss halt dann klar unterschieden werden zwischen OTR und Dings. Weil ich glaube, viele Leute wollen ja halt irgendwie auch eine History haben. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich habe da keine History, ich weiß nicht mehr, was ich irgendwie vor 2 Wochen dort mit dem und dem geblubbert habe.
Ja, Gingo-Extrakte helfen da oft, aber...
ja.
Es war am nächsten Morgen manchmal auch wirklich kritisch zu wissen, was man nach dem 6. Cocktail geschrieben hat.
Ja, das stimmt.
Aber für das Problem, wie man das nun löst, hat mich Astro gerade darauf hingewiesen, gibt es tatsächlich Zoos Triangle, also Zocos Dreieck, was im Wesentlichen ein Dreieck zwischen den Begriffen Sicherheit, Dezentralisierung und Menschlichkeit, sage ich mal, frei übersetzt darstellt. Ich wusste nicht, dass es das so richtig als Begriff gibt, aber jetzt sind wir zumindest schon mal schlauer. Wurde mir gerade per Chat noch gesendet. Danke dafür.
Ja, unsere Hintergrundredaktion in Form von Astro ist hier sehr aktiv.
Ja. Hat so seine Vor- und Nachteile, wenn er krank ist, ne?
Ja, genau. Ganz liebe Grüße an Astro, der uns hört. Offensichtlich.
Übers Internet oder ganz altmodisch über Ultrakurzwelle?
Das kann uns ja Astro hier mal schreiben, keine Ahnung. So. Haben wir noch Themen? Haben wir noch 10 Minuten?
Ich würde vielleicht noch ein bisschen so auf die ganze XMPP, so auf die ganze Infrastruktur halt drauf eingehen. Also kleinzeitig könnte man sagen, da müssen die Leute einfach selber schauen, wie sie da halt ihre Häkchen setzen. Hat denn die halt Applikationen und...
SSL an.
Es können vor allen Dingen mehrere Clients parallel auf einem Account angemeldet sein.
Genau. Ja, dann hast du wieder bei halt oft so im Hard Record das Problem, dass wenn du dich mit halt mehreren Clients darüber probierst, einzulocken.
Aber es ist prinzipiell erstmal darauf ausgelegt, dass mehrere Personen, also eine Person auf Rechner, Smartphone, Tablet und noch irgendwelchen anderen Maschinen online ist mit der gleichen Identifikation und man dann aber auch eindeutig zuordnen kann, auf was sie gerade online ist.
Genau, du kannst verschiedene Prioritäten vergeben. Wenn die Prioritäten gleich sind, dann wird die Nachricht immer an den letzten Client zugestellt, der geschrieben hat. Das ist eigentlich sehr schön. Aber wie gesagt, ne, wenn man eben OTR macht, habe ich heute gerade wieder probiert, dann ist es natürlich, kann es unter Umständen passieren, wenn du einen anderen Client hast, der eine höhere Priorität hat, dass dann halt dort irgendwie Fragezeichen, OTR, Doppelpunkt und irgendwelcher Servertext kommt, weil sozusagen natürlich diese OTR-Message eben gerade zu dem Client ging, der eben nicht gerade der war, der mit OTR gechattet hat. Ja, das ist zum Beispiel, um jetzt mal wieder hier irgendwelche bösen proprietären Leute zu nennen, bei iMessage ist das besser. Da kann ich sozusagen mit allen Geräten gleichzeitig online sein und das Word kommt bei allen an. Weiß nicht, wie die das genau technisch lösen, was ja auch end-to-end verschlüsselt ist, aber das ist zum Beispiel da wieder wieder irgendwie nutzerfreundlicher.
Ja, was auch gerade noch von unserer Hintergrundredaktion in Form von Astro kam, ist ja, ich gehe nochmal kurz darauf ein, dass es dezentral ist, also jeder kann seinen eigenen Server laufen lassen. Und
Raspberry Pi?
Genau, Astro deutet da auch gerade an, man soll am besten man sollte es mal versuchen, einen Prosody, also das ist ein XMPP-Server, auf einem Raspberry Pi laufen zu lassen. Ich frage mich, gibt es eigentlich schon irgendwie so Mail-Netzwerke, die aus Raspberry Pis bestehen, am besten hinter Tor oder so? Das wäre doch eigentlich auch mal eine Idee.
Du kannst ja einfach einen Mail-Server auf dem Raspberry Pi installieren. Hindert dich keiner.
Kann man machen, ja.
Kann man machen.
Alice fragt auch gerade, ob sie... Entschuldigung.
Alice?
Eine SMS ans Studiotelefon schicken darf.
Die dann vorgelesen wird?
Na, er kann, ich glaube, auch gerne anrufen. Ich weiß nicht, wie das ist.
Wie das hier? Keine Ahnung.
Versuchen kann das, glaube ich, gerne.
Wir haben keine Ahnung, aber wir können es mal probieren.
Ich glaube, der Knackpunkt beim Betreiben eines eigenen XMPP-Servers ist in dem Fall, der hat Aufwand, natürlich. Dann, wenn man schon einen Server betreibt, müsste man sich jetzt fragen, welche Zielgruppe man jetzt irgendwie damit anspricht. Also wenn das nur 2 Leute sind, die das halt im Endeffekt benutzen, kann man da auch recht schnell da halt Rückschlüsse ziehen, wo da die Verbindungen halt hingehen. Ne? Also wenn irgendwie so ständig da so 3-4 Leute von ihrem Handy aus auf den Server drauf zugreifen, das ist dann halt auch nicht so gut. Um das nochmal allgemein so zu fassen, Man hat unterscheidet immer zwischen Client-to-Server-Connection und Server-to-Server-Connection. Was jetzt so die hat letzten Monate bei der xmpp.net-Liste ein bisschen so für Furore gesorgt hat, war, dass zum Beispiel diese Google-Server, also die Jabber-Server von Google, per Default, also hat ihren Fallback, auf halt unverschlüsselte Verbindungen setzen. Das heißt also, sämtliche Fremdserver, also sämtliche Fremd-XMPP-Server, die halt Nachrichten an dieses immer zu Google XMPP hat Netzwerk weiterleiten, wird halt unverschlüsselt dann übertragen. Deswegen hat meine halt Empfehlung, wenn sich die Leute einfach mal anschauen möchten, wie gut ihre eigenen aktuellen XMPP-Server eigentlich dazu sind, einfach auf xmpp.net schauen und da kann man mit einfachen Mitteln da diese Server halt eintragen und dann einfach gegenchecken lassen und da kriegt man auch eine recht einfache Auswertung so von wegen, was werden da so für Zertifikate benutzt und wie, was läuft da so für Software drunter und so weiter und so fort.
Ja. Ja, wir neigen uns auch so langsam dem Ende. Haben wir noch wesentliche Sachen vergessen?
Na, vielleicht eine konkrete Empfehlung für die Leute, die uns hören. Also was kann man denn jetzt machen? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was
schlecht ist. Also wenn man Chantal aus der 9. ist, dann sollte man sich, glaube ich, vorrangig diese schön aussehenden und funktionierenden Lösungen wie Text Secure hieß das, glaube ich.
Chat Secure.
Okay. Welchen ganzen Secure-Suffixen blicke ich langsam nicht mehr durch.
Chat Secure war ein Java-Client und Text Secure ist auch neuerdings auf XMPP-Basis.
Von mir aus.
Ein eigenes Protokoll.
Also
so eine schöne App, wie wir vorhin empfohlen haben, kann man ja auch auf c3d2.de dann nochmal anhören, nutzen, weil ich glaube, das ist dann einfach die bequemere Variante und wer sich etwas mit seiner Sicherheit auseinandersetzen möchte, glaube ich, ist dann XMPP doch dezentraler, besser und funktioneller in der Hinsicht. Auch wenn man Bilder nur eingeschränkt übertragen kann.
Dateien auch meistens.
Also mit dem Mittagessen wird es dann doch schwierig.
Ja, im Zusammenhang mit OTR ist das gerade sehr zu empfehlen.
Gibt es eigentlich für die iOS-Nutzer auch einen Java-Client, der dann quasi online bleibt und nicht nach 5 Minuten ausgeht und vielleicht sogar Multi-User-Chats unterstützt?
Naja, das Problem eben, wie gesagt, bei iOS ist, dass es halt das Einzige, was ich jetzt halt bis jetzt irgendwie überhaupt als benutzbar ansehe, ist eben dieses Chat-Secure. Das Problem, dass der nach 5 Minuten offline geht, ist eigentlich eher, dass Apple bestimmte Regeln hat für Apps. Und wenn man zum Beispiel eine normale App nur ist, wie das eben ChatSecure ist, dann darf man nur 5 Minuten überhaupt noch Connections offen halten, nachdem man geschlossen wurde. Wenn man eine Voice-over-IP-App ist, dann gibt es da noch spezielle Sachen, dass man eben irgendwie länger, also Skype zum Beispiel darf viel länger noch Connections offen halten. Aber also ich würde mich freuen, wenn ChatSecure halt diese Push-Notifications implementieren würde, weil dann ist das egal. Also dann würden sozusagen über die Push-Notifications immer noch die Nachrichten ankommen. Aber ja, wie gesagt, also auf dem iPhone, ich habe das probiert und das ist halt nicht wirklich befriedigend. Also von daher, ja, da ist noch einiges zu holen.
Weil das jetzt gerade halt im Chat halt aufkam, man könnte sowas Ähnliches wie bei Krypto-Partys so für PGP-Schlüssel halt machen und sich da treffen und austauschen, das auch in seinem Familien- und Freundeskreis mit XMPP
gestalten.
Genau, dass man einfach sagt, hallo Leute, hier kommt, lasst uns mal treffen und ein versierter...
Ja, wir hatten ja auch neulich Keysigning in unserem Hackerspace. Wird es bestimmt mal wieder geben.
Jeden
zweiten Dienstag. Sehr gut, dann haben wir gleich noch einen Ankündigung.
Im Monat. Nur jeden zweiten Monat.
Den zweiten Dienstag im Monat.
Also jeder erste Monat, wenn man so will, dann jeder zweite Dienstag in jedem ersten Monat.
Genau, ja. Das ist korrekt. Wo man auch übrigens Keysigning, wenn wir gerade irgendwie bei Ankündigungen sind, so die letzten 2 Minuten, am 15. und 16. März sind die Chemnitzer Linux-Tage in, ratet mal, Chemnitz. dort wird es sicherlich auch wieder Keysigning geben. Und ich glaube, am 19.03. ist auch an der HTW in Dresden eine Keysigning-Party. Oder was heißt Keysigning-Party? Es ist ja Party-Keysigning. Es ist Keysigning. Also wer da Interesse hat und Schlüssel signieren möchte, kommt vorbei. Es ist für einen guten Zweck. Ja.
Ich würde vielleicht noch eins sagen. Für die Admins da draußen, die selber XMPP-Server betreiben, Schaut einfach mal zu, dass ihr auch eine sinnvolle Konfiguration bei euch fährt. Ne? Also checkt einfach mal so durch. Also schaltet SSL 2 aus, SSL 3 aus, TLS 1.0 nur noch, wenn es sein muss. Und TLS 1.1 und 1.2 macht ihr halt an. Und dann schaut ihr zu, dass ihr Diffie-Hellmans halt aktiviert als Cyphern und da auch ein bisschen mehr Stärke halt reinbringt in das ganze Netz. Und halt übrigens, für die Leute, die auch DNSSEC betreiben, es gibt so einen schönen Rekord, der nennt sich TLSA-Rekord, damit könnt ihr den Fingerprint eurer Zertifikate da halt reinfügen, so dass dann auch die Jabber-Server wissen, dass die Nachrichten auch valide sind, die da halt ankommen.
So.
Ja, es kam übrigens gerade, wie gerade auch schon geschrieben wurde im Chat, ein Fax übers Telefon rein, das musste jemand ausprobieren. Die SMS kam offenbar leider nicht an.
Das Telefon hat geblinkt, aber wir wissen nicht, wie wir das
hier irgendwie... Ich bin da einfach mal rangegangen. Also auf dem Hörer kam ein Faxgerät, aber mehr war eigentlich auch nicht zu wollen.
Ein verschlüsseltes Fax wurde uns geschickt.
Aber ohne TLS. Also das geht ja gar nicht.
So, also wir haben jetzt nur noch 4 Sekunden. Also tschüss.
Ja, tschüss.
Macht's gut.
Abruptes Ende hier. Ciao.